ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Der frühere NATO-General Erhard Bühler ist natürlich auch wieder mit dabei. Mit ihm sprechen wir über den aktuellen Kriegsverlauf in der Ukraine, über aktuelle Meldungen dazu, über Hintergründe und angrenzende Themen. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Heute sitzen Sie irgendwo, nicht fest, aber irgendwo in den Bergen von Montenegro.
Ja, genau. Wir sind vom Kosovo über den Kullapass in die Schwarzen Berge, also nach Montenegro gefahren und machen eine Woche Urlaub am See in der Nähe von Plav, so heißt die Kleinstadt.
Montenegro im Norden, Grenze zu Bosnien-Herzegowina, im Süden Grenze zu Albanien, im Osten dann Serbien und Kosovo, von wo Sie gekommen sind. Und Montenegro ist auch sozusagen eines Ihrer ständigen Reiseziele?
Also wir waren in den letzten knapp 20 Jahren immer mal wieder in verschiedenen Landesteilen Montenegros, entweder an der Küste oder wie jetzt in den Bergen, und beobachten eigentlich und freuen uns über die gute Entwicklung, die diese Region wie auch andere Regionen auf dem westlichen Balkan, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, in den letzten Jahren genommen haben. Aber es wird schon hier auch deutlich ein allgemeines Problem, wie es auf dem westlichen Balkan allgemein eben vorherrscht ist, dass viele, viele Menschen im Ausland arbeiten, entweder in Europa oder, was Montenegro angeht, auch vielfach in Amerika, in den Vereinigten Staaten. Und so eine Kleinstadt wie Plav, an dessen Rand wir gerade sind, und auch die benachbarte Stadt, die sind zu 50% leer. Das heißt, die Häuser bestehen zwar, die sind auch eingerichtet, aber die Menschen sind weg, meistens 11 Monate. Und im August kommen sie dann alle zum Urlaub, entweder aus den Vereinigten Staaten oder aus allen Teilen Europas. Und das ist schon ein Problem für die Menschen, die hier geblieben sind. Nicht in dem Sinne, dass sie zu wenig Geld haben. Das fließt durchaus aus der Diaspora auch zurück, also von ihren Landsleuten, von ihren Familienangehörigen. Aber wenn man so sieht, den Arbeitskräftemangel in der Gastronomie, bei den Baustellen und so weiter und so fort, das ist schon eine Belastung auch für diese kleinen Staaten.
Stichwort Leerstand, das passt ja eigentlich genau zu dem, was ich ohnehin von Ihnen noch wissen wollte, in Ergänzung des letzten Podcasts, als wir über die KFOR, die Kosovo Force, gesprochen hatten. Sie hatten ja die Größenordnung genannt, mit der man vor 25 Jahren dort einmarschiert ist, um die Kämpfe, den Krieg, um Kosovo zu beenden. Mittlerweile sind es ja deutlich weniger Soldaten, heißt man braucht natürlich auch deutlich weniger Liegenschaften, weniger Kasernen, um die Soldaten unterzubringen. Mich würde mal interessieren, also was passiert denn mit all diesen Dingen? Also hält man die vor und in Stand, damit es den Kosovaren mal nicht so geht wie den Deutschen, die vielleicht wieder mehr Kasernen bräuchten, sie aber nicht haben, weil vieles verkauft und zivile Nutzung zugeführt wurde? Oder sagt man sich dort, also wir können nicht darauf warten, dass wir die Gebäude vielleicht mal wieder fürs Militär bräuchten. Wir brauchen sie jetzt für andere Dinge.
Ja, also die KFOR-Truppe besteht heute aus ca. 15% der Anfangsstärke. Das waren damals ja 40.000 Soldaten. Da werden natürlich auch, wie Sie sagen, entsprechend weniger Feldlager gebraucht. Viele wurden an den Staat und an die jeweiligen Kommunen übergeben. Zuvor komplett Zeug gebaut, sodass man nicht mehr sehen konnte, dass da mal ein Feldlager war über Jahre und Jahrzehnte. Sie werden heute meistens als Bauland für Wohnungen und Gewerbegebiete verwendet. Einige wurden von der kosovarischen Armee übernommen. Besonders im deutschen Blickpunkt steht aber das ehemalige Feldlager Prizren im Süden des Kosovo. Zuvor war es eine Kaserne der jugoslawischen Volksarmee, in dem über fast 20 Jahre Zehntausende deutsche Soldaten untergebracht waren. Auf dem Gelände gibt es zweistöckige Wohnblocks, Fertighäuser, die Minister Scharping damals in Auftrag gegeben hat, 99, gleich zu Beginn, sagte er, bis zum Winter müssen hier Fertighäuser stehen. Das ehemalige deutsche Feldlazarett mit den medizinischen Fähigkeiten eines Kreiskrankenhauses, eine große Küche mit Speisesaal, in dem früher mehrere tausend Soldaten täglich verpflegt werden konnte. Heute ist daraus ein Innovations- und Technologiepark geworden. Ich konnte mir in der letzten Woche ansehen, die größte private Universität der Kosovo ist heute dort untergebracht, wie auch einige Start-ups, eine Firma, die Industrieroboter herstellt, ein Rechenzentrum zur Vernetzung aller kosovarischen Bildungseinrichtungen untereinander und mit europäischen Partnern. Herausragend ist das Kongresszentrum, das aus dieser Mensa entstanden ist. Besonders hat mich gefreut, aber dass es dem Vertreter der deutschen GIZ, also der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, Herrn Kassens, dort gelungen ist, einen privaten Krankenhausträger für die Übernahme des Krankenhauses zu gewinnen. Und das nach mittlerweile 6 Jahren des Leerstandes. Alle, die dort mal Dienst geleistet haben, sollten wissen, es ist noch in dem Zustand, in dem es 2018 von der Bundeswehr verlassen worden ist, also in dem technischen Zustand. Das ist auch dem Kosovaren zuzuschreiben, der von Anfang an so der technische Betreuer dieses Krankenhauses war. Die Eröffnung des neuen privaten Krankenhauses ist demnächst geplant und das muss einen schon optimistisch und auch dankbar stimmen.
Also das wollte ich kurz nachfragen zu unserem Gespräch von vor einer Woche, womit wir in gewisser Weise auch schon bei einem der Themen heute wären. Bundesverteidigungsminister Pistorius bekommt im kommenden Jahr nicht so viel Geld, wie er haben wollte. Was heißt das für die Verteidigungsbereitschaft der Republik? Was heißt das für die Stärkung der Bundeswehr? Und der ungarische Regierungschef Orbán war in Moskau. Die Aufregung darüber in der Europäischen Union ist sehr groß. Zu Recht so groß? Oder tut Orbán da Dinge, die andere vielleicht auch hätten schon längst tun können oder gar sollen? Wir schauen natürlich auch auf die aktuelle Lage im Krieg und wir beantworten immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern. Aufzeichnungszeit der heutigen Folge ist Dienstag, 9. Juli 2024. Wir haben es jetzt kurz vor 11:30 am Mittag zu hören. Das Ganze dann wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Die aktuelle Lage. Vielleicht, Herr Bühler, beginnen wir wieder mal mit einer überblicksmäßigen Einschätzung dessen, was sich da in den vergangenen 7 Tagen getan hat.
Ja, gerne. Also die Ukraine befindet sich seit nunmehr 9 Monaten in der strategischen Defensive, was die Operation am Boden angeht. Ja, mindestens seit dem Fall von Avdiivka im Februar 2024 musste sie mit ihren Landstreitkräften verzögernd zurückgehen, um ihre eigenen Truppen von zu großen Verlusten zu schützen. Insgesamt hält die Front aber. Die Russen greifen nach wie vor mit Schwerpunkt im Donbass westlich von Bachmut und westlich von Avdiivka an. Kampfhandlungen gibt es an vielen Abschnitten der Front, an all den Brennpunkten, die uns geläufig sind. Beide setzen zweitens ihre Luftoperationen fort. Die Russen, die zuletzt mit kleinen Zahlen von Flugkörpern zu wechselnden Tageszeiten und in wechselnden Regionen angegriffen haben, um ihre Berechenbarkeit der früher systematisch nachts stattfindenden Angriffe zu reduzieren, haben gestern wieder einen massiven Luftschlag gegen die ukrainische Städte geführt. Die Ukraine auf der anderen Seite greift weiter mit Drohnen militärische Ziele im Hinterland der Front an und auch gegen Ölanlagen und Raffinerien, zum Teil tief im russischen Gebiet. Auf See kontrolliert die Ukraine das küstennahe westliche Schwarze Meer, einschließlich der Krim, und zwar so, dass den Russen die Nutzung der Häfen auf der Krim weitgehend verwehrt wird, mindestens aber mit einem hohen Risiko behaftet ist. Auch das Asowsche Meer und der Hafen von Novorossiysk in der Region Krasnodar ist nicht mehr sicher. Was bleibt, ist die Gefahr für die Ukraine durch U-Boote 1 bis 2, die tagtäglich dort operieren, entweder im Asowschen Meer oder im Schwarzen Meer, und die Ukraine mit ihren Raketen bedrohen können.
Bevor wir die einzelnen Frontabschnitte vielleicht wieder von Nordosten nach Südwesten durchgehen, können wir vielleicht mal ein paar Sätze mehr zu diesen Angriffen gestern auf Kiew und andere Städte verlieren. Sie hatten es ja schon angedeutet.
Also die Russen haben Ziele in der Ukraine mit insgesamt 38, zum Teil sehr modernen Marschflugkörpern und ballistischen Raketen angegriffen, mit hoher Sprengkraft. Sie wurden von strategischen Bombern abgesetzt, von der Krim abgefeuert oder auch von mindestens 2 U-Booten abgefeuert. 30 davon konnten abgeschossen werden, deren herabfallende Trümmer aber auch Schäden in den Städten anrichteten, wie zum Beispiel an einem Krankenhaus in Kiew mit 9 Toten und mehreren Verletzten. 8 Flugkörper allerdings erreichten ihre Ziele, wie eine militärisch relevante Industrieanlage in Kiew und das Kinderkrankenhaus in Kiew, das größte Kinderkrankenhaus in der Ukraine. Diese entsetzlichen Bilder haben wir alle gesehen. Als die ersten Meldungen über diesen Angriff kamen, dachte ich zunächst an herabfallende Trümmer von abgeschossenen Flugkörpern. Immerhin gibt es ja in Kiew genügend militärische Ziele. Aber dann sah man ein Video eines Marschflugkörpers, der eindeutig unbeschädigt war und ganz gezielt in diesen Krankenhauskomplex einschlug. Er konnte auch ebenso eindeutig als Marschflugkörper KH-101, ist der Typ, identifiziert werden. Damit konnten verschiedene Versionen russischer Erklärversuche, herabfallende Trümmer, ukrainische Flugabwehrrakete, als falsch bezeichnet werden. Auch der Erklärversuch, es handele sich um ein militärisch genutztes Krankenhaus. Davon konnte sich auch unser deutscher Botschafter Martin Jäger in Kiew vor Ort noch kurze Zeit nach dem Anschlag überzeugen.
Und selbst wenn es Trümmerteile gewesen wären, muss man natürlich dazu sagen, diese Flugabwehrraketen wären natürlich auch nicht in der Luft, wenn die Russen nicht mit Raketen, Marschflugkörpern, Drohnen auf diese Städte feuern würden. Kiew, hatten Sie gesagt, da haben auch Raketen ihr Ziel erreicht. Davon konnten die Russen ja eigentlich aber nicht wirklich ausgehen, weil Kiew doch, eines der Gebiete ist, das noch am besten vor Angriffen aus der Luft geschützt ist. Was kann denn die russische Intention dahinter sein?
Also ich würde es so ausdrücken, Kiew ist vergleichsweise am besten geschützt, aber ein so massiver Luftschlag in 2 Wellen kann zur Überforderung auch des besten Verteidigungssystems führen, vor allem wenn die Marschflugkörper im extremen Tiefflug von 50 bis 100 Meter fliegen, wie es offensichtlich dort der Fall war. Zur Intention. Sicher ist die Intention auch, militärische Ziele zu treffen, also Flugplätze, Kommandozentralen, Versorgungsdepots, aber sicher auch, und das zeigen ja die 2,5 Jahre Krieg, Terror auf die Bevölkerung auszuüben. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und das trifft auch auf den Angriff auf sanitätsdienstliche Einrichtungen zu und auch auf zivile Krankenhäuser. Das ist ebenfalls ein Muster, das in Bezug auf den gestrigen Angriff einen Zielfehler oder eine Ungenauigkeit des Waffensystems, das ohnehin nicht gegeben ist, nahezu ausschließt.
Man schaut natürlich besonders auf Kiew, aber zivile Opfer und auch nicht wenige gab es ja auch in den anderen Städten, in anderen Regionen der Ukraine, weil sich dieser große Angriff, das hatten Sie auch gesagt, nicht auf Kiew beschränkt hat.
Ja, es sind Ziele gewesen in Kiew, in Dnipro, Kryvyi Rih, Kramatorsk, Slowjansk, also im Donbass selbst. Insgesamt wird heute Morgen von 37 getöteten Zivilisten gesprochen und über 170 Verletzten. Es waren allerdings auch nicht nur zivile Ziele, sondern zum Teil eben auch militärisch relevante Rüstungsbetriebe, wie einer in Kiew und einer in Kryvyi Rih, eine Metallfabrik. Es gab aber auch in der vergangenen Woche, und da gehen wir mal von dem gestrigen Tag weg, Angriffe mit einem Mix von Drohnen und Raketen auf militärische Ziele, und zwar immer mit dem gleichen Muster: Aufklärung durch hochfliegende Langstreckendrohnen und dann Einsatz von ballistischen Raketen vom Typ Iskander. Das ist der Angriff auf einen ukrainischen Flugplatz bei Mirgorod, bei dem 2 Kampfflugzeuge zerstört worden sind, 2 Su-27. Ähnliches geschah in Poltawa. Einen Tag später, ein Kampfhubschrauber wurde mindestens schwer beschädigt. Hier ist besonders bemerkenswert, dass diese Aufklärungsdrohne 3 Stunden gekreist ist, bis der Luftschlag ausgelöst worden ist. Dies berichte ich nach Aussagen von Leuten, die vor Ort waren, also von Zivilisten, von Bewohnern da in der Region Poltawa. Und dann gibt es noch ganz in der Nähe eine Luftwaffenbasis, die gerade mal 45 Kilometer von der Frontlinie in der Südukraine entfernt ist, bei Kryvyi. Hier ist mindestens eine MiG-29 zerstört worden und eine Su-25, von der die Ukraine anschließend sagt, das wäre ein Täuschkörper gewesen und kein echtes Flugzeug. Also hier ist schon ganz deutlich vernehmbare Kritik zu hören aus der Ukraine. Das muss die ukrainische Luftwaffe in den Griff bekommen. Es wird Unverständnis geäußert, warum diese Flugzeuge so in Frontnähe geparkt werden auf Flugplätzen, sodass sie aufgeklärt werden können und dann anschließend bekämpft werden. Solche Verluste kann sich die Ukraine nicht erlauben. Sie hat nur knapp 100 operativ einsetzbare Flugzeuge zurzeit.
Und Stichwort in den Griff bekommen, in diesem Zusammenhang mal gefragt, der Ausbau der ukrainischen Flugabwehr, das macht jetzt erstmal nicht den Anschein, aber macht der irgendwelche Fortschritte?
Ja, gerade in diesen Tagen wurde nach Abschluss der Ausbildung der ukrainischen Soldaten hier in Deutschland, in Sarnitz, eine dritte Patriot-Staffel geliefert. Von den Rumänen und den Amerikanern hört man allerdings noch nichts, was Patriot-Staffeln angeht. Die Amerikaner liefern allerdings zurzeit Patriot-Raketen mindestens. Ja, das Dilemma Schutz der Städte und Schutz militärischer Hochwertziele wie solche Flugplätze, auf denen Kampfflugzeuge abgestellt sind, ist nach wie vor vorhanden und das wird sich auch nicht auflösen lassen. Das wird sich ein Stück weit verringern lassen durch taktische Maßnahmen, indem man die Flugzeuge weiter im Westen der Ukraine stationiert, mit all den Nachteilen der Flugzeit, die dann zur Verfügung steht, weil sie längere Strecken zurücklegen muss. Also solche taktische Maßnahmen, auch Hangars und dergleichen, geschützte Hangars, Wälle, also Boxen praktisch, die durch Wälle begrenzt werden. Das kann alles helfen und das machen sie sich ja auch. Warum das allerdings in dieser Woche so nicht stattgefunden hat und warum sie dort so stark getroffen werden konnten, das ist schon auf Kritik gestoßen in der Ukraine.
Und was mich ein bisschen irritiert hat in diesen Tagen, die Niederländer, also Stichwort immer noch Flugabwehr, die Niederländer haben bekräftigt, dass sie unverzüglich F-16 liefern wollen. Gut, das kann so sein. Sie haben aber auch verkündet, dass sie der Ukraine ein Patriot-System schicken wollen. Das Problem ist nur, das sagen die offenbar schon seit einem Jahr.
Also das eine Jahr bezieht sich auf die F-16, wenn ich das richtig erinnere. Das war allerdings von Anfang an absehbar, dass es lange Zeit brauchen wird, bis man die F-16 und das Personal am Boden und in der Luft einsetzbar bekommt. Ich verstehe die Ungeduld bei manchen, kommt ja auch aus Ihrer Fragestellung heraus. Ja, wenn wir früher entschieden hätten, dann könnten sie entsprechend früher eingesetzt werden. Ist aber nicht so gewesen. Allerdings wäre die Vorbereitungszeit auch dieselbe gewesen. Wir werden erst im Nachhinein wissen, ob sie ausreichend war. Nach dem Fahrplan sollten Dänemark, Niederlande, Belgien, Norwegen ab Sommer bis zum Jahresende diese F-16 liefern. Bis heute ist aber noch nichts erfolgt, aber alle gehen davon aus, dass in den nächsten Tagen dänische F-16 dort geliefert werden können. Die Information, dass die Niederländer mit einem weiteren nicht benannten Staat Patriot-Komponenten erwerben wollen und zu einer vollständigen Staffel zusammenstellen wollen, das ist noch nicht so alt. Das ist erst wenige Wochen alt.
Okay. Welche wichtigen Luftoperationen seitens der Ukraine gab es in der letzten Woche?
Naja, jetzt waren wir eine Woche nicht zusammen gewesen. Das gab schon einiges. Angriffe auf den Flugplatz Balaklava auf der Krim. Das ist ja ein Flugplatz, von dem die Drohnen abgeschossen werden Richtung Ukraine. Ein Drohnenlagerhaus wurde zerstört. Dann gab es einen mutmaßlichen Angriff auf ein großes Waffenlager bei Kursk. Es gab Angriffe auf die Militärbasis in Sevastopol erneut, Angriffe auf eine Pulverfabrik bei Dambov, eine Drohnenbasis in der Region Krasnodar. Angriffe auf ein großes Waffenlager der Russen in der Region Woronesch. Der Schaden muss beträchtlich sein, wenn man die Explosionen auf den Videos sieht und vor allen Dingen, dass es das Feuer einen ganzen Tag wütete und es zu Sekundärexplosionen kam. Dann Angriff auf ein Öldepot in der Region Leningrad und gerade heute Morgen wird berichtet von einem angegriffenen Öldepot in Kalatsch am Don, das liegt etwas westlich von Wolgograd, und ein Umspannwerk, das sich nach einem Drohnenangriff in Flammen befindet. Also insgesamt wird das fortgesetzt, was ich eingangs schon sagte, dass man operativ wichtige militärische Ziele im Hinterland angreift mit den Waffen, die man zur Verfügung hat, also entweder Drohnen oder auch, wenn es in der Reichweite liegt, mit TACAMS-Raketen, sofern es nicht über die Grenze geht, also muss man mehrfach immer einschränken, über die Grenze nach Russland, sofern es nur auf den besetzten Gebieten, zum Beispiel auf der Krim, stattfindet. Und es geht weiter, die Einsätze weit im russischen Kernland in der Region Leningrad, wie ich gerade sagte, oder auch bei Wolgograd gegen die Ölindustrie, gegen Raffinerien und Öldepots.
In diesem Zusammenhang will ich mal noch eine Sache ansprechen, gewissermaßen einen ganz neuen Ansatz der Luftoperation, obwohl es sicher erstmal eine Bodenoperation wäre. Die Russen melden, sie hätten verhindert, dass ihnen die Ukrainer einen Langstreckenbomber quasi vom Flugplatz wegklauen. Ist das eine Räuberpistole oder ist sowas tatsächlich denkbar? Also, dass man so ein Flugzeug kapert, das in die Luft bringt und dann einfach in die Ukraine fliegt?
Also die Meldung kommt vom Geheimdienst FSB Russlands. Sie haben informiert darüber, dass ein russischer Pilot angeworben werden sollte vom ukrainischen Geheimdienst, ein russisches Kampfflugzeug in die Ukraine zu fliegen und nicht nur irgendein Kampfflugzeug, sondern einen strategischen Bomber TU-22 der neueren Variante M3. Also offenbar sollte dort Geld fließen und es ist ihm eine westliche Staatsbürgerschaft geboten worden. Also das kann durchaus möglich sein. Das muss keine Räuberpistole sein. Es gibt ja auch ein Beispiel dafür aus dem letzten Jahr. Da hat es ja einen Hubschrauberpiloten gegeben, der aus Russland seinen Hubschrauber in die Ukraine geflogen hat. Und er ist dann vom Geheimdienst untergebracht worden in Spanien, ist allerdings dort unter nicht ganz geklärten Umständen erschossen worden.
Und noch eine Sache zur Flugabwehr. Danach komme ich dann wirklich zur Lage an der Frontlinie. Die Russen haben auch gemeldet, ich glaube binnen weniger Tage sogar mehrfach, dass sie Abschussrampen von Patriot-Flugabwehrraketen zerstört hätten. Kurz darauf meinten dann die Ukrainer, ist Quatsch, was die Russen getroffen haben, das waren nur Attrappen. Welche Variante erscheint Ihnen denn glaubwürdiger?
Also die Geschichte kommt von den Ukrainern. Wir wissen, dass sie gerade in dieser strategischen Verteidigung sehr viel mit Täuschkörpern arbeiten. Für die Zerstörung von zwei Patriot-Abschussgeräten habe ich keine Bestätigung, aber ich vermute, wenn es wirklich so wäre, dann wüsste ich es.
Also Attrappen letztlich. Was ich mich allerdings frage, ist, solche Attrappen, die Russen werden doch nicht auf irgendwelche Holzgestelle feuern, nur weil sie Bilder vielleicht von der Drohne bekommen haben, von einem Ding, das so aussieht, als würde es zu einem Patriot-System gehören. Es muss doch da auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit dahinter stehen, dass es auch tatsächlich ein Waffensystem ist und nicht nur quasi ein, sagen wir mal, Lockangebot der Ukrainer. Immerhin schießen die Russen ja auch mit, ich glaube, mit Eiskanderraketen darauf.
Also deshalb werden diese Attrappen so gebaut, dass sie nicht nur optisch so aussehen wie ein echtes Waffensystem, sondern sie täuschen mit elektromagnetischen und auch thermischen Täuschsignalen ein echtes Waffensystem vor. Nun kann man nicht ausschließen, dass der eine oder andere, der dort am Knopf sitzt, auch auf ein nur optisch so aussehendes Ziel feuert. weil diese Geräte schon täuschend ähnlich, das sagt der Name schon, täuschend ähnlich sind den echten Waffensystemen. Aber die elektromagnetische Ausstrahlung und auch die Wärmeausstrahlung, die bringt es mit sich, dass eben so ein Täuschkörper, so eine Attrappe aussieht wie ein echtes.
Das heißt, da baut man dann irgendwelche, keine Ahnung, Computer rein oder eine Mikrowelle und lässt die dort laufen?
Genau.
Oder?
Das muss nichts Großes sein, ja genau, so etwa muss man sich das vorstellen.
Und wie hilfreich und hilfreich wofür ist es am Ende tatsächlich, also wenn es gelingt, die Russen so in die Irre zu führen, also sagt man sich, okay, wieder eine Rakete weniger, die andere Ziele treffen könnte, oder ist es auch für die Moral der Truppe gut, also wenn man dann verkünden kann, da, schau, die Russen wieder mal reingefallen.
Ja, es ist ja nicht nur so, dass man den Gegner dazu verführen will, die Attrappe zu zerstören und er damit eine Waffe weniger hat. Ich würde sagen, auch, denn damit wird er abgelenkt von den eigentlichen scharfen Waffensystemen, die vielleicht ein paar Kilometer weiter stehen. Aber verschiedene Waffensysteme können nach Qualität oder Quantität eine mögliche eigene Aktivität verschleiern oder vortäuschen. Zum Beispiel den Schwerpunkt vortäuschen, indem ich sehr viele Attrappen dort in einem Waldstück unterbringe. Damit wird der Gegner andererseits zu Fehlbeurteilungen oder Fehlentscheidungen verleitet. Und das kann durchaus taktische Bedeutung auch haben. Und es geht jenseits dessen, was man eigentlich sonst so erwartet, dass man eben eine Waffe weniger hat, wie Sie es gerade ausgedrückt haben.
So, dann schauen wir jetzt nochmal kurz auf das Geschehen an der Frontlinie am Boden. Vielleicht fangen wir wieder im Norden bzw. im Nordosten an und arbeiten uns dann Richtung Südwesten vor.
Also da kann man es tatsächlich kurz machen. Es ist dabei geblieben, dass die Offensive der Russen im Norden von Kharkiv, Nordosten von Kharkiv, nicht vorwärts gekommen ist, dass sie liegen geblieben ist. Es finden Ortskämpfe in den Ortschaften statt, zwischen russischen und ukrainischen Truppenteilen, aber mit wenig Geländegewinnen oder gar keinen Geländegewinnen. Es gibt Kämpfe um Kupjansk, die nicht in Geländegewinnen resultieren. Es gibt aber im Schwerpunkt, nämlich westlich von Bachmut bei Josef Jar und auch etwas südlich davon bei Avdijewka, durchaus auch wieder Geländegewinne. Josef Jar, der östliche Teil, ist nun vollständig unter Kontrolle der russischen Armee. Und teilweise ist man über den Kanal, der dort von Nord nach Süd verläuft, auch vorgedrungen. Allerdings sieht es nicht so aus, als ob Josef Jar dann der Ortsteil, der auf einer Anhöhe liegt, dass der in nächster Zeit auch genommen werden kann. Also es wird ein starkes Hindernis bleiben. Im Süden der Ukraine gibt es Kampfhandlungen, aber ohne operative Relevanz. Die Kämpfe dort an den Brückenköpfen dauern nach wie vor an, aber auch dort keine Veränderung in der Gesamtlage.
Zum Geschehen an der Front dann mal hier eingeschoben eine Frage von Ulrich Stau. Ich zitiere: Seit Wochen verfolge ich die Kriegsentwicklungen in der Ukraine. Seit Wochen auch nehme ich die Fortschritte der Russen zur Kenntnis. Bisher sind diese Fortschritte quantitativ als wenig bedeutend zu bewerten, so meine Wahrnehmung. Meine Frage: Wie viel Zeit bleibt der Ukraine noch, bis hier Quantität in Qualität umschlägt? Oder aus einer anderen Perspektive betrachtet, angenommen Putin erreicht eine geografische Linie, die ihn zumindest zeitweilig zufriedenstellt und schlägt dann substanziell nicht zu ignorierende Waffenstillstandsverhandlungen vor. Was kann die Ukraine dann tun? Wie verhält sich dann der Westen? Wie sollte er sich verhalten? Zitat Ende.
Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich den Maßstab der russischen Geländegewinne nochmal vor Augen führt. Also noch hat Russland es nicht geschafft, von der Größenordnung her die Gebiete wieder zu erobern, die es im Sommer vor 2 Jahren schon einmal besetzt hatte. Und das nach der jetzt seit 9 Monaten andauernden Offensive, in der sie die Initiative auch haben, mit teilweise ja schon verzweifelten Bemühungen irgendwo einen Durchbruch zu erzielen. Denken wir an Kupjansk, das schon mindestens seit Januar so geht. Denken wir an Bachmut, das vor einem Jahr bereits im Mai erobert worden ist. Und heute muss man sich anschauen, wo die Frontlinie ist. 15, 20 Kilometer vielleicht nach Westen verschoben. Avdiivka, genau das Gleiche, im Februar eingenommen. Schauen wir uns an, wo sie heute stehen. Also noch ist es nicht gelungen, irgendeinen Durchbruch zu erzielen oder gar irgendeine große Provinzhauptstadt dauerhaft in Besitz zu nehmen. Wenn nicht aus russischer Sicht ein militärisches Wunder passiert, so würde ich es mal ausdrücken, ein operativer Durchbruch, der zur Folge hat, dass die Front zusammenfällt, so wie Dominosteine, dann glaube ich nicht, dass diese Situation, wie Sie es gerade schildern, eintritt. Deshalb muss man ja die Strategie Putins betrachten und berücksichtigen, die so aussieht, dass man die Ukraine und vor allen Dingen auch die Unterstützerstaaten so zermürbt, dass die militärische Unterstützung nachlässt und in sich zusammenfällt. Das ist ja die Strategie. Wenn das passiert, hat die Ukraine keine Chance. Und in einem solchen Fall wäre Putin auch nicht mit irgendeiner Linie zufrieden, sondern ich denke, er würde sein wiederholt geäußertes Kriegsziel weiterverfolgen, die Ukraine ihre Souveränität und ihre territoriale Integrität zu nehmen.
Dann machen wir einen Strich unter die aktuelle Lage an dieser Stelle. Schauen wir mal auf Viktor Orbán und das, was er tut. Viktor Orbán, nun schon, ich glaube, in der 5. Amtszeit ungarischer Regierungschef mit seiner Fidesz-Partei, hat sein Land kräftig umgestaltet, sicher nicht demokratischer geworden unter ihm. Ich erinnere mich noch, der frühere EU-Kommissionschef Juncker, der hatte mal besondere Worte für ihn gefunden, als der bei einem EU-Gipfeltreffen zur Begrüßung der Gäste stand und Viktor Orbán sich näherte. Da hat er dann vor laufenden Kameras gesagt, The Dictator is coming. Und mit dem Wort Dictator, also Diktator, hatte Orbán dann auch begrüßt, auch mit einer kleinen Ohrfeige, eher freundschaftliche Ohrfeige. Aber das nur am Rande. Also Orbán ist in Moskau gewesen, danach in China, befindet sich, wie er auch selbst sagt, auf einer Friedensmission und darüber wollen wir sprechen. Aber bevor wir es tun, Herr Bühler, sollten wir festhalten, dass Orbán also nicht einfach so nach Moskau gereist ist. Ne? Er war auf dieser Mission tatsächlich zuerst in Kiew und hat mit Zelensky gesprochen. Das ist sicher auf jeden Fall wichtig.
Ja, das ist das richtige Zeichen, finde ich, bevor er nach Moskau fährt, dass er zunächst mit dem Opfer spricht und dann mit Putin und dann mit dem Unterstützerstaat China nämlich.
Und er hat zuvor mit Bundeskanzler Scholz, glaube ich, hat er erzählt, mit der italienischen Regierungschefin und dem französischen Präsidenten gesprochen.
Ja, er scheint aber nicht über seine Reise nach Kiew, Moskau und Peking gesprochen zu haben. Sonst wären die Reaktionen dort nicht erklärbar. Da ging es wohl, kann man annehmen, um die Ziele der ungarischen Präsidentschaft. Jedes Land, das die Präsidentschaft hat für ein halbes Jahr, setzt ja die eigene Agenda und setzt die Tagesordnung fest. Wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit gehört sicher dazu. Eindämmung der illegalen Migration, ein Top-Thema für Ungarn. Stärken der europäischen Verteidigungsfähigkeit. Und dann auch die Erweiterungspolitik der EU, wobei damit weniger die Ukraine gemeint ist, sondern das Umfeld Ungarns, also der westliche Balkan. In erster Linie, das sind so die Themen, die Orbán sich ganz offensichtlich auch nach Aussagen seiner Regierung gesetzt hat.
Ich glaube, er hat dann im Interview auch tatsächlich gesagt, dass er niemandem vorher gesagt hat, dass er nach Moskau fliegen wird. Und das vielleicht mal als kleiner Hinweis für die, die hier noch ein bisschen mehr einsteigen wollen, sofern sie es nicht ohnehin schon getan haben. Durchaus Respekt für die Bild und Paul Ronsheimer, denn der Vize-Chefredakteur der Bild, der hat nach den Besuchen in Kiew und Moskau mit Viktor Orbán gesprochen und ihn befragt, also nicht nur über ihn geredet. Das Interview ist auf dem YouTube-Kanal der Bild zu sehen. Wir werden uns vielleicht das ein oder andere Mal auf die Äußerungen, die Orbán da in diesem Interview gemacht hat, beziehen. Also ich tue es zumindest gleich jetzt. Herr Bühler, ich habe mir das alles angeschaut. Ich nehme an, Sie auch. Und ich habe einen Viktor Orbán gesehen, der da wirklich eine sehr klare Linie hat. Einen, der letztlich, ich meine das gar nicht negativ, vielleicht auch nur darauf gewartet hat, dass sein Land für ein halbes Jahr die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union hat. Wie geht's Ihnen da?
Also, wie ich es gerade schon gesagt habe, jedes EU-Land bereitet sich intensiv auf die Präsidentschaft vor. Und das gilt natürlich auch für den Präsidenten selbst oder den Ministerpräsidenten, der sie persönlich vorbereitet und persönlich seine Themen setzt, mit denen er die Tagesordnung der EU im nächsten halben Jahr wesentlich bestimmt und nach denen er auch am Ende der Präsidentschaft gemessen wird. Und so eine Präsidentschaft kommt ja nicht alle wenige Jahre, sondern bei 27 Mitgliedern, glaube ich, kommt es eben nach 13,5 Jahren.
Viele Schlagzeilen, die gingen ja in die Richtung, dass Orbán sich mit solchen Reisen als Friedensvermittler inszenieren würde. Aber um nochmal auf das Gespräch zu kommen, das Interview, ganz ehrlich, also ich habe in diesem Interview keinen Orbán gesehen, der auf Inszenierung aus ist. Sie?
Also, das kann man, glaube ich, nicht an einem Interview beurteilen. Ich meine, jeder Politiker, jede Führungskraft inszeniert sich ein Stück weit. Und jeder Politiker, ob das Präsident ist, Ministerpräsident, wird eine solche Situation, dass er außenpolitisch im Fokus steht, auch für seine innenpolitische Stellung nutzen. Und das wird Orbán ja wohl auch brauchen können, zumal seine Stellung in Ungarn durchaus bröckelt, wie wir gerade in den EU-Wahlen gesehen haben.
Der hat am Anfang dieses Interviews auch auf Kritik reagiert, die ihn wegen seiner Moskau-Reise aus der Europäischen Union erreicht hat, ob nun Ursula von der Leyen oder Kritik von Kaja Kallas, also der estnischen Ministerpräsidentin, die EU-Außenbeauftragte werden soll. Kritik ging unter anderem in die Richtung, dass Orbán die EU spalten würde und dass er Putin quasi demonstrieren würde, dass die EU nicht mit einer Stimme spricht. Orbán nennt solche Vorwürfe schlicht sehr primitiv. Was meinen Sie?
Also richtig ist, dass Zusammenhalt unsere große Stärke ist, wenn der Zusammenhalt denn vorhanden ist. Insofern kann man verstehen, dass andere Politiker Orbán kritisieren, eben dass er diese Reisen unabgestimmt angetreten hat und alle Bündnispartner überrascht hat. Hätte er auch vorher zumindest mit den wichtigsten Bündnispartnern sprechen können in der Europäischen Union, aber auch mit den Amerikanern, hat er aber nicht getan. Vielleicht war es auch deshalb eine Überraschung insgesamt und ist nicht irgendwo durchgesickert. Aber man kann es auch anders sehen. Also wenn man wirklich den Zusammenhalt als oberstes Ziel und als Notwendigkeit für ein Bündnis sieht, dann könnte man auch anders reagieren. Man könnte sagen, dass es gut ist, dass die EU Gesprächskanäle nach allen Seiten offen hält. Und gleichzeitig, wenn man das muss, wenn man es glaubt machen zu müssen, könnte man die berechtigte Kritik intern hinter verschlossenen Türen äußern. Da würde man wesentlich mehr für den Zusammenhalt der Europäischen Union tun, als wenn man das auf Twitter bringt und dann beklagt, dass die Europäische Union gespalten sei.
Also die Twitter-Reaktion zum Beispiel von Seiten von Ursula von der Leyen meinen Sie jetzt, ne?
Ich will das gar nicht persönlich zuordnen. Es hat ja auch Stimmen gegeben, dass es große Empörung gegeben hat bei vielen Staatschefs, ohne dass es jetzt namentlich benannt worden ist. Ich sage das ganz allgemein.
Wenn man Orbán so zuhört, dann könnte man fast meinen, der hat auch Egon Bahr gelesen und verinnerlicht. Also das mal nur als kleiner Insider für Stammhörerinnen und Hörer des Podcasts. Was ich sagen will, Herr Bühler, Orbán verfolgte einen strikt realpolitischen Ansatz. Dieses, ich sag mal, idealpolitische, das in Äußerungen anderer EU-Politiker oft zu hören ist, das fehlt bei ihm völlig.
Also zu dem immer wieder von Ihnen verwendeten angeblichen Egon Bahr-Zitat, ich weiß gar nicht, ob das so gesagt worden ist, da habe ich eigentlich alles gesagt, aber nur noch einen Satz dazu oder den wiederhole ich aus unserem letzten Gespräch zu diesem Thema: Eine Strategie ohne Bindung an Werte ist keine Strategie, der ich mich anschließen kann. Im Übrigen sind Werte auch gleichzeitig notwendige Interessen, also Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel. Ohne Bindung an Recht und Gesetz kann unser Zusammenleben auf dieser Welt nicht funktionieren. Also von daher sehe ich da keinen Widerspruch, indem man Werte hochhält, aber auch gleichzeitig Interessen definiert und daraus eine Strategie für das weitere Vorgehen aufstellt.
Ist dann Orbán vielleicht sogar ein Musterbeispiel dafür? Also man muss ja auch dazu sagen, Also Werte scheint er ja auch verinnerlicht zu haben, trotz seines realpolitischen Ansatzes. Er scheint ja zutiefst verankert zu sein im sogenannten Westen, verankert in der Europäischen Union und auch in der NATO. Oder haben Sie das in dem Gespräch anders wahrgenommen?
Also ich kenne den Ministerpräsidenten Orbán nur aus Veröffentlichungen, aus Presseartikeln und eben auch diesen Interview. Deshalb kann ich da zur Person eigentlich nicht viel sagen. Ungarn steht aber, und das ist meine persönliche Erfahrung auch, steht fest zu der NATO und vielleicht fester als manch anderer Staat da in der Region und hat ein klares Programm für die Streitkräfte entwickelt. Im Übrigen auch ein klares Programm der Sicherheitspolitik im Raum, der durchaus auch Versöhnung dort auch abzielt, auch mit den ungarischen Nachbarn, das ja nicht immer so war, wie sie sich heute darstellt. Wenn man auf die EU schaut, ja, die Rechtsstaatlichkeit ist, wie wir alle wissen, durchaus in der Diskussion. Es gibt durchaus auch Sanktionen dort gegen Ungarn. Gelder werden zurückgehalten aus diesen Gründen. Zum Thema Migration vertreten sie andere Auffassungen, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass sie in der Europäischen Union durchaus verankert sind. Zum Beispiel auch in dem Bereich, in dem ich persönliche Erfahrung habe, und das ist die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Europäischen Union.
Und als derart im Westen Verankerter hat Orbán aber offenbar keine Befürchtung, dass Putin irgendwann beispielsweise die NATO angreifen könnte. Er hält das für ausgeschlossen. Während wir von anderen genau das Gegenteil hören, Warnungen, die da sehr eindringlich formuliert werden, jetzt spitze ich mal bewusst wieder zu und formuliere ein bisschen böse. Also wenn ich mir die ganze Zeit Gedanken machen muss, wie ich Angst davor schüre, dass Putin mal die NATO angreifen könnte, dann habe ich natürlich keine Zeit, darüber nachzudenken, wie man den Krieg beenden kann. Was heißt keine Zeit? Also Krieg beenden ist dann gar nicht in meiner Welt.
Also da kommen wir dann schon eher zu meinen Themen. Also ich muss Ihnen sagen, ich halte das nicht für ausgeschlossen. Da unterscheiden wir uns dann. Nicht in dem Sinne, dass Russland nun Panzer über die Grenzen schickt und nun so im Sinne des Kalten Krieges das umsetzt, was sie damals nicht gemacht haben, eben großräumige Angriffe. So natürlich nicht. Ich habe neulich das mal skizziert, wie das aussehen könnte. Aber das Ziel ist schon klar, das politische Ziel, dass man einen sicherheitspolitischen Raum von Vladivostok bis Lissabon, aber nicht darüber hinaus schaffen will. Das heißt, die Abkopplung vom amerikanischen Kontingent ist eins der Ziele und dann natürlich die Dominanz dieses euroasiatischen Sicherheitsraumes. Ich verstehe sehr gut und habe mich seit Jahren damit befasst, die Bedenken und die Sorgen gerade der Balten, der Polen, aber auch der Finnen. Und da kann man denen nicht absprechen, dass sie nicht wissen, wovon sie reden. Wenn sie mit einem General sprechen, der heute in Führungsverantwortung in den baltischen Staaten ist, der noch in der russischen Armee eingesetzt war, sein Vater bei der deutschen Armee eingesetzt war, dann von den Russen nach Sibirien verschleppt worden ist, der hat ein anderes Herangehen, der hat ein anderes Verständnis auch, als wir das weiter im Westen haben. Nun sagt Herr Orbán in dem Interview ja auch, also er hat es nicht nötig, belehrt zu werden, er wisse selbst, wie die Russen sind. Ich denke aber, da haben die Balten und all diejenigen, die davor warnen, auch bei uns aus dem wissenschaftlichen Bereich, da gibt es ja auch genug. Professor Behrens beispielsweise, den haben wir schon mal hier zu Wort kommen lassen, und andere, die sich seit Jahren mit Russland befassen und da zu anderen Auffassungen kommen. Da stimme ich eher zu als dieser These, dass auf keinen Fall, dass es ausgeschlossen sei, dass Putin in irgendeiner Art und Weise die NATO angreifen könnte.
Was denken Sie, was können Orbáns Aktivitäten denn tatsächlich bringen?
Also Gesprächskanäle offen halten, und das halte ich für gut. Und insofern denke ich auch, es war ein richtiges Zeichen. Ob der Weg richtig ist, da gehen die Meinungen auseinander. Da bin ich auch der Auffassung, das hätte man im kleinen Kreis und unter Geheim durchaus abstimmen können. Aber mehr kann man im Prinzip nicht dazu sagen, denn alles andere ist ja nicht bekannt. Selbst Herr Orban hat ja nichts gesagt zu den Gesprächsinhalten. Was da öffentlich wurde, das sind die üblichen diplomatischen Floskeln, aber nicht mehr. Und deshalb ist es jetzt auch nicht wert, darüber zu spekulieren. Aber alleine die Tatsache, dass man darüber gesprochen hat, dass man mit Putin auch gesprochen hat, das halte ich schon für richtig.
Tut der da etwas, das andere Politiker der EU vielleicht auch schon längst hätten tun können oder gar sollen?
Naja, der eine oder andere hat es ja auch versucht, also telefonisch unser Kanzler mehrfach, der französische Präsident.
Das ist aber auch schon eine ganze Weile her.
Naja gut, das ist eine ganze Weile her, aber vielleicht ist die Erkenntnis ja da, dass es eigentlich sehr wenig bringt, zurzeit mit ihm zu sprechen. Auch da wissen wir nicht, was tatsächlich im Kern besprochen worden ist. Wenn ich an den österreichischen Kanzler denke, ist auch schon eine Weile her, das stimmt, er ist persönlich nach Moskau gefahren, wollen wir nicht immer nur an den deutschen Bundeskanzler denken. Andere haben es auch versucht, der brasilianische Präsident war dort, die afrikanischen Präsidenten waren dort. Also es hat schon Versuche gegeben, ich halte aber den Versuch, dass man die Inhalte nicht öffentlich bespricht, sondern die Inhalte im engsten Kreis hält, für zielführend. Und insofern muss man jetzt da auch nicht spekulieren, was dort tatsächlich gesagt worden ist, sondern darauf vertrauen, dass die gewählten Repräsentanten das dann auch tun. Und ich bin mir sicher, dass sie es auch tun. Und ihre Diplomaten auch, ohne dass da groß darüber gesprochen wird.
Letzte Frage von mir zu diesem Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus auch Hörerinnen und Hörer gibt, die vielleicht ein bisschen überrascht sind, von Ihnen solche Töne zu den Initiativen Orbans zu hören, denn die waren ja durchaus auch wertschätzend. Hat sich bei Ihnen in diesen fast 2,5 Jahren Krieg was getan, was verändert, wenn Sie die Frage beantworten müssen, wie hoch darf denn der Preis des Friedens sein?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich bin wie andere auch hin und her gerissen zwischen der Notwendigkeit des Friedens und der Definition eines gerechten Friedens. Wie kann man dazu kommen? Vielfach wird ja auch von einigen nur über Verfahren gesprochen, dass man redet, dass man verhandeln muss. Aber im Kern gibt es da keine substanziellen Vorschläge eigentlich, es sei denn, es geht in die Kapitulation rein. Also der Friede muss ein gerechter Friede sein, um nachhaltig zu sein. Die Position habe ich nach wie vor, die habe ich von Anfang an gehabt. Und die zweite These ist, den Preis für den Frieden kann nur das Opfer bestimmen. Sie zahlen ja ohnehin schon den Preis für die Freiheit und Selbstbestimmung, wie wir gerade gestern gesehen haben. Wir haben die Luftangriffe von gestern gerade besprochen. Und das wird Orban sicher auch nicht gefallen haben, dass ein so schwerer Luftangriff mit einem ganz offensichtlichen Kriegsverbrechen verbunden auf das Kinderkrankenhaus, dass das nun in unmittelbarer Zeitnähe zu seinem Besuch in Moskau stattgefunden hat.
In Richtung dessen, was wir gerade besprochen haben, geht die Mail, die uns Gerrit Rohde aus Hamburg geschickt hat. Da lese ich mal kurz vor. Ich befürworte Waffenlieferungen nach wie vor, bewerte die Politik der Lieferungen immer stärkerer Waffensysteme bis hin zur Diskussion um die Entsendung eigener Truppen, aber mittlerweile als gescheiterte Sackgasse. Weder haben sie bislang die ukrainische Verhandlungsposition gestärkt, indem die Ukraine substanziell Gebiete zurückerobern konnte, noch scheint sich Russland davon beeindrucken zu lassen, diesen Krieg zu beenden. Mich bringt diese Situation an einen Punkt, an dem ich mich frage, ob man nicht ausloten sollte, was politisch mit Russland machbar und für die Ukraine akzeptabel ist, statt sich darauf zurückzuziehen, was moralisch und völkerrechtlich wünschenswert ist. Mit allen damit verbundenen Dilemmata. Ihre Meinung würde mich dazu interessieren, vor allem wenn sie über die Aggression geht von Russland aus und Putin könnte den Konflikt jederzeit beenden, hinausgehen. Diese Aussagen sind ja alle komplett richtig, haben den Konflikt aber bislang nicht gelöst und scheinen mir wenig lösungsorientiert, schreibt wie gesagt Gerrit Rohde aus Hamburg. Und das ist doch letztlich das, was Orban macht, Herr Bühler. Er macht es aber eben alleine, ohne Rückendeckung oder zumindest Respekt von offiziellen Stellen der Europäischen Union. Oder sehen Sie da einen Unterschied?
Also zu Respekt und Zusammenhalt habe ich ja gerade was gesagt. Da will ich nicht weiter noch drauf eingehen. Ich stimme zu, dass diese Aussagen, die Aggression geht von Russland aus und Putin könnte den Konflikt jederzeit beenden, dass die alle richtig sind. Das habe ich auch schon genommen. Das ist aber nicht ausreichend. Aber zumindest müssten es eigentlich in der Argumentation, im Diskurs, auch mit Gegnern von Waffenlieferungen, eine Konstante sein. Die Aggression geht von Russland aus, die ist meist eine Konstante, aber nicht bei allen. Ihr wird auch sehr viel der NATO zugeschoben. Dass Putin den Konflikt jederzeit beenden könnte, das kommt so gut wie nicht vor. Also man muss darüber hinausdenken, das ist vollkommen richtig. Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, dass die Ukraine es geschafft hat, 2,5 Jahre lang dieser Aggression Widerstand zu leisten mit westlicher Hilfe. Aber nicht nur. Die Widerstandskraft der Bevölkerung, da kann die westliche Hilfe nicht viel ausrichten. Das muss schon von innen her kommen und sie kommt nach wie vor von innen. Die ukrainische Verhandlungsposition kann nur dann gestärkt werden, wenn das so bleibt auf der einen Seite, wenn zum Zweiten die Unterstützung des Westens nach wie vor vorhanden ist und wenn drittens sich Russland in eine Situation hineinmanövriert, in dem auch das Umfeld von Putin und Putin selbst erkennen, dass sie so nicht weitermachen können, dass sie vor allen Dingen auch nicht auf dieser Langzeitstrategie weitermachen können, weil der Westen einfach nicht nachlässt, die Ukraine zu unterstützen, weil das ukrainische Volk auch nicht nachlässt, sich zu wehren und weil die Opfer auf der russischen Seite einfach zu groß sind.
Dann strich auch unter dieses Thema, wir hatten ja im Prinzip über Herrn Orbán und seine Initiativen gesprochen, wir können das Thema ja letztlich nur anreißen. Gäbe es vielleicht auch eine Menge andere Fragen zu diskutieren, nicht zuletzt die, wie viel eigenständiger die europäische Politik sein müsste, wie sehr und in welchen Fragen sie sich von den USA lösen müsste. Auch dazu hat Orbán was gesagt, haben aber heute natürlich keine Zeit für. Also wirklich nochmal die Empfehlung, sich dieses Gespräch anzuschauen mit Herrn Orbán. Vielleicht ergeben sich ja für den einen oder für die andere auch weitere Aspekte und Fragen, über die wir in den nächsten Wochen hier im Podcast mal reden sollten. Noch ein Thema steht auf dem Plan, und zwar das Geld, das der Bundesverteidigungsminister bräuchte, bekommt er offenbar im nächsten Jahr nicht. Zumindest sieht das eine grobe Einigung der Koalitionsspitzen in Berlin so vor. Knapp 7 Milliarden Euro wollte Pistorius haben. Mehr, 7 Milliarden mehr. Ich glaube, mit dieser Forderung hat er sich eigentlich schon nach unten bewegt. Eine reichliche Milliarde für den Verteidigungshaushalt soll es dann im nächsten Jahr werden, statt, wie gesagt, knapp 7 Milliarden. Herr Bühler, was kann man denn mit dem nicht zur Verfügung gestellten Geld, mit dem fehlenden Geld alles nicht machen?
Also man kann die Modernisierung und die Vollausstattung der Bundeswehr nicht in dem Tempo vorantreiben, das eigentlich erforderlich wäre. Wir wissen, dass wir mehr Soldaten brauchen. Wir wissen, dass wir mehr Material brauchen, um die Bundeswehr als Ganzes wieder zur Landes- und Bündnisverteidigung zu befähigen. Wir wissen, dass wir einen riesigen Nachholbedarf bei Munition haben. Da sind zwar jetzt große Rahmenverträge geschlossen worden, aber wenn der Abruf nicht erfolgt, wenn also das Geld nicht da ist, um aus dem Rahmenvertrag dann Munition zu kaufen, dann nutzt der ganze Rahmenvertrag nichts. Wir wissen, dass wir eine komplette Brigade für Litauen aufstellen wollen. Das sind politische Entscheidungen. Wir wissen noch nicht im Einzelnen, aber können es bereits erahnen. Und der eine oder andere politische Entscheidungsträger ist nach meiner Kenntnis auch schon dazu gebrieft worden. Was kommt denn hinsichtlich der bevorstehenden NATO-Planungsziele auf uns zu? NATO-Planungsziele, die also von allen 32 Staaten aufgestellt werden, dann aufgeteilt werden auf die Nationen. Und Deutschland hat sich verpflichtet, 10% aller Ziele zu übernehmen. Und Deutschland hat noch eins draufgelegt, was richtig ist, nämlich, dass diese Orientierung an den NATO-Zielen Gesetzeskraft hat, seit wir das Sondervermögen haben. Also es sind nicht nur eigene konzeptionelle Gedanken, die zur Bundeswehr führen, wie sie heute dasteht, oder politische Zwänge, sondern man hat sich eindeutig der gemeinsamen Lösung, der gemeinsamen Planung untergeordnet. Also da wird einiges auf uns zukommen. Wir wissen auf der anderen Seite, dass die Betriebskosten davonlaufen hinsichtlich Personalkosten, Material, Materialerhaltung, Infrastruktur, hinsichtlich der Digitalisierung von Inflation will ich gar nicht reden. Und dann setzt man einen Haushalt auf, wenn ich das alles jetzt zusammennehme, der von den 6,7 Milliarden, die der Verteidigungsminister gefordert hat, von den 10 Milliarden, die nach meiner Einschätzung erforderlich wären, um den Finanzbedarf der Bundeswehr zu decken, dann auf 1,2 Milliarden reduziert. Und das wird die Geschwindigkeit, mit der die Bundeswehr modernisiert werden kann, eindeutig dämpfen.
In vielen Medien konnte man ja zur Einigung hören oder lesen, diese Milliarde, diese 1,2 Milliarden mehr für 2025, das ist zwar deutlich weniger, als Pistorius haben wollte, aber das ist auch nicht so schlimm, weil ja bis dann und dann noch das Sondervermögen gilt. Das scheint mir jetzt nicht so sonderlich weit durchdacht, oder trügt der Schein da im positiven Sinne mal?
Nein, ich glaube, da liegen Sie schon richtig. Also Tatsache ist, dass wir bereits in diesem Haushalt 2024 den investiven Anteil für Material und Ausrüstung von 10 Milliarden auf 3 Milliarden abgesenkt haben. Einfach um die Betriebskosten decken zu können. Und nun ist der neue Eckwert raus mit 1,2 Milliarden mehr im Haushalt 2025. Das wird gerade einmal ausreichend sein, um steigende Personalkosten zu decken. Und bei einem großen Personalkörper in der Bundeswehr, ist ja der größte im Bund, schlägt jede Gehaltsrunde mit hohen dreistelligen Summen zu Buche und mehr. Das heißt, der investive Anteil, von dem ich gerade sprach, der nur noch 3 Milliarden beträgt, der muss nochmal abgesenkt werden. Natürlich kann man mit dem Sondervermögen argumentieren. Das Sondervermögen kann den investiven Anteil ergänzen oder künftig auch ersetzen. Aber nicht alles darf aus dem Sondervermögen finanziert werden. Das ist das eine. Das andere ist eben, dass es Ende 2027 ausläuft. Ja, man kann sagen, da ist es noch weit hin. Aber der Punkt ist, dass jetzt mit dem Haushalt 2025 auch die mittelfristige Finanzplanung des Bundes beschlossen wird durch das Kabinett. Und das schließt den Haushalt 2028 mit seinen Eckwerten bereits ein. Nun hat der Kanzler gesagt, man werde den Haushalt 2028 auf 80 Milliarden anheben müssen, also gleich 2%. Wir werden sehen, was die mittelfristige Finanzplanung dazu sagt, wenn sie denn vom Kabinett beschlossen ist. Und das wird ja in den nächsten Tagen auch so passieren müssen. Und da bin ich mal gespannt, ob da 80 Milliarden drinstehen oder ob es wie in den letzten Haushalten war, dass der Plafond mittelfristig sich orientiert hat an dem Einstiegsjahr. Das wäre in diesem Fall das Jahr 2025.
Herr Bühler, wir kennen Sie als jemanden, der Dinge durchaus sehr klar befürworten oder ablehnen und einen festen Standpunkt haben kann. Wir kennen Sie aber auch als jemanden, der hier und da auch mal viel Verständnis für manche politische Entscheidung haben kann. Wie sieht es denn mit Verständnis in dieser Angelegenheit bei Ihnen aus?
Also da kann ich kein Verständnis haben dafür. Sicherheit und Verteidigung sind eine der Kernaufgaben des Bundes. Und gerade in der heutigen Zeit sollte der Bundesminister der Verteidigung Gehör finden. Wer sonst aus der Politik sollte es beurteilen können, wie er es beurteilen kann? Er hat bereits im letzten Jahr 10 Milliarden mehr gefordert. und ist dann bei 1,7 Milliarden rausgekommen, einem Plus von 1,7 Milliarden. Er hat in diesem Jahr 6,7 gefordert und kam raus mit 1,2. Also entweder vertraut man dem Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt, der für die Sicherheit, die militärische Sicherheit verantwortlich ist, oder man lässt ihn hängen. Und ich habe den Eindruck, dass man ihn hängen lässt im Augenblick und vertröstet, vielleicht sage ich es etwas vorsichtiger, vertröstet auf Folgeentscheidungen, die möglicherweise erst nach der Wahl getroffen werden. Und dieses Vertrauen, das ist mir in den letzten Jahren abhanden gekommen, dass ich der Politik da vertraut habe. Wir haben 2014 gesagt, wir investieren 2%. Und schauen Sie sich den Entscheidungsprozess an. Und ich habe schon mal berichtet über das Schlüsseljahr 2017, in dem das intern alles reduziert worden ist. Wir haben etwas unterschrieben, was wir hinterher nicht eingelöst haben.
Vielleicht habe ich es übersehen oder überhört, aber aus der Gruppe derer in der Koalition, die immer mehr und immer weitere Waffen für die Ukraine fordern, habe ich jetzt noch niemanden registriert, der oder die lautstark aufgestanden wäre und gesagt hätte, also diese geplanten Ausgaben für Verteidigung sind absolut unzureichend, der Kompromiss ist großer Mist oder ähnliches. Ich meine, man hat es ja sonst auch immer Mühe gegeben, nicht überhört zu werden. Das muss ich mal keine Namen nennen, Sie wissen ja bestimmt, von wem ich rede.
Ein Doppelname, meinen Sie jetzt? Ja, habe ich auch so wahrgenommen, aber sie hat ja jetzt eine andere Aufgabe oder sie kommt jetzt in eine neue Aufgabe rein. Sie sprechen aber jetzt insgesamt nur von den Koalitionsabgeordneten. Und da habe ich schon Markus Faber gehört von der FDP aus Sachsen-Anhalt, jetzt Vorsitzender und Nachfolger von Frau Strack-Zimmermann des Verteidigungsausschusses. Die CDU, CSU sowieso, aber auch den Vorsitzenden des Bundeswehrverbandes, Herrn Oberst Wüstner. Also da stehe ich mit meiner Kritik nicht alleine.
Aber Markus Faber hat gesagt, sinngemäß, entschieden wird es ja im Bundestag und wir werden es dann nochmal zusammensetzen und wir werden da sicher auch nochmal ein bisschen was drauflegen. Wenn ich das jetzt rekapituliere, was Sie über Vertrauen in die Politik gesagt haben, dann weiß ich nicht, was da am Ende bei Ihnen im Kopf rauskommt.
Ja, da werden wir ja sehen, was rauskommt dabei. Der Bundestag wird ja wohl im November über den Haushalt entscheiden und dann werden wir sehen, wie das Stimmverhalten der FDP dann aussieht. Da haben Sie recht.
Ja. Frage ist natürlich auch an Sie, Herr Bühler, wie könnte man denn das finanzieren? Also weil das natürlich das keine einfache Aufgabe ist, ist natürlich auch Ihnen klar.
Ja, natürlich ist mir das auch klar. Ich kenne mich ein wenig im Verteidigungshaushalt aus, aber ich bin kein Haushaltspolitiker. Und selbstverständlich sind wir, wie Sie es gerade schon andeuten, die Zwänge ja klar. Und auch die Notwendigkeit, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu bewahren. Und mir sind vollkommen klar, die Notwendigkeit der Priorisierung von einzelnen Staatsaufgaben. Das ist alles unbestritten. Aber mir scheint die Argumentation des Verteidigungsministeriums schlüssig, dass wir einen Zielkonflikt haben hinsichtlich der in der Verfassung verankerten Schuldenbremse und der ebenso in der Verfassung, dem Grundgesetz verankerten Aufgabe, Streitkräfte zur Verteidigung aufzustellen. Und diesen Konflikt könnte man auflösen, wenn man zum Beispiel mit einer Notlage argumentiert. Es gibt sicher andere Möglichkeiten auch, aber da bin ich kein Fachmann, aber dieses scheint mir durchaus schlüssig zu sein in seiner Begründung und leitet sich eben aus dieser Kernaufgabe der Verteidigung ab.
Wissen Sie, was ich ein bisschen seltsam finde? Herr Bühler hat das zum Abschluss dieses Themas gefragt. Da hören wir, das klang vorhin auch schon mal an, auch aus den Reihen der Koalition immer wieder, wie groß die Gefahr durch Putin ist. Wir hören, dass er in wenigen Jahren in der Lage sei, die NATO anzugreifen und so weiter und so fort. Und dann beschließt genau diese Koalition diesen Haushaltsentwurf mit diesen Verteidigungsausgaben. Auch jetzt vielleicht mal wieder zugespitzt, also wenn man die Gefahr tatsächlich für so groß halten würde, wie man immer erzählt, dann würden die Zahlen doch ganz anders aussehen müssen. Sie tun es aber nicht. Ist also die Gefahr doch nicht so groß?
Doch, die Gefahr ist groß und das sollte man auch nicht relativieren. Und man sollte die richtigen Entscheidungen dann treffen dazu, denn Der Aufbau von militärischen Fähigkeiten ist ein langwieriger Prozess, wie wir gerade erleben. Es hat Beschleunigung gegeben, aber der Aufbau selbst, der dauert eben, der braucht eben seine Zeit. Ich sehe die Gefahr nicht so, wie ich vorhin schon sagte, dass dort Russland im großen Angriff gegen Westen antritt. Aber wir müssen auch ein solches Szenar mitdenken und mit berücksichtigen, wenn wir von Verteidigungsfähigkeit unseres Landes sprechen und nicht uns an dem vermeintlich wahrscheinlichen Fall ausrichten, sondern uns mehr ausrichten auf den gefährlichsten Fall. Diese Abwägung muss die Politik treffen und es ist einfach ein Widerspruch, was auf der einen Seite gesagt wird zur sicherheitspolitischen Lage und den daraus resultierenden Entwicklungen, die es geben muss. Und auf der anderen Seite, wenn Sie sich den Regierungsentwurf jetzt ansehen, beziehungsweise die Eckwerte zum Regierungsentwurf, die jetzt veröffentlicht worden sind. Aber wir waren gerade schon an dem Punkt, die Koalition der Parlamentarier im Deutschen Bundestag, sie können ja anders entscheiden im November.
Okay, dann war es das zu diesem Thema. Wir sind auch fast am Ende. Ich habe noch eine kurze Mail von Klaus Meyer. Da geht es eher, um Organisatorisches. Ich nehme an, dass Herr Meyer aus der Schweiz kommt. Zumindest ist es eine Schweizer Adresse, von der wir die Mail bekommen haben. Es sind auch Fragen, die man haben kann, vor allem, wenn man nicht mit Podcasts groß geworden ist und das ganze Prozedere und drumherum von Kindesbeinen an kennt. Also für all die Leute sind seine Fragen vielleicht wichtig, zumindest die erste. Ich lese kurz vor. Sie erwähnen immer, dass die nächste Folge in den Shownotes angekündigt wird. Wo findet man die denn? Den Themenüberblick können Sie ja nicht meinen. Da steht nie was. Zitat Ende. Also scheint mir nicht unbedingt eine Frage an Sie zu sein, Herr Bühler. Deswegen ich ganz kurz. Shownotes ist ja so eine Art kleiner Begleittext, den Sie auf jeden Fall lesen können, wenn Sie den Podcast von unserer Seite mdr.de streamen oder wenn Sie ihn in der ARD Audiothek hören. Ich glaube, bei Spotify gibt es den auch. Kann aber auch gut sein, dass Sie vielleicht manche sogenannte Podcatcher nutzen, die diesen Text nicht übernehmen. Wenn Sie den Podcast dort hören, dann finden Sie möglicherweise keinen Text. Nur so kann ich es mir erklären. Wenn die Antwort nicht ausreichend hilfreich war, Herr Meyer, dann schreiben Sie uns bitte nochmal und schicken uns Ihre Telefonnummer. Dann kann ich Sie ja mal anrufen und wir können das Schritt für Schritt durchgehen oder eben mal jüngere Bekannte oder Freunde fragen. Die können es Ihnen vielleicht auch erklären. Und zweite Frage von Klaus Meyer, ich lese sich nochmal kurz vor. Es würde ja auch helfen, feste Sendetermine zu haben. Mal Dienstag oder Mittwoch, mal Donnerstag oder Freitag, so wirklich blickt da vermutlich keiner mehr durch. Zitat Ende. Dann hat er am Ende auch noch Lob für den Podcast und schreibt, ich will ja hier nicht nur nörgeln. Nochmal Zitat Ende. Also, Herr Meyer, danke fürs Lob. Keine Sorge, wir fassen das nicht als Nörgeln auf. Zu den Veröffentlichungszeiten noch. Wir bemühen uns, den Podcast derzeit immer am Dienstag zu machen. Aber es gibt immer mal wieder Tage, an denen das nicht geht. Wir müssen uns da schon hauptsächlich nach dem Terminkalender von Herrn Bühler richten. Und in dem steht, Stammhörer wissen das, weiß Gott nicht nur, der Podcast. Herr Bühler, ich erinnere mich, dass es vor vielen Jahren mal eine Serie im DDR-Fernsehen gab. Die werden Sie nicht gesehen haben. Aber der Titel hat es auf den Punkt gebracht. Rentner haben niemals Zeit, hieß die Serie. Und wenn die besten gelaufen wäre, dann, Herr Bühler, dann hätte man ja noch dazufügen müssen, Pensionäre auch nicht, ne?
Ja, genau.
Vielleicht können wir ja generell in den Shownotes den geplanten Termin für die nächste Folge veröffentlichen, sofern wir es denn schon wissen. Ich werde mal mit den Kollegen, die sich um diese Fragen kümmern, sprechen, mal sehen, was man dort meint. Und damit sind wir jetzt durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank für all Ihre Fragen, fürs Lob, für Kritik, Ihre Geschichten und Anmerkungen. Wenn Sie derlei auch auf dem Herzen haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, Ihnen weiterhin gute Erholung im Urlaub. Wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Sollte sich was ändern, dann schreiben wir es auf unsere Podcast-Seite auf mdr.de oder in die Shownotes. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.